Moin.
Moin.
Moin. Psychologen beim Frühstücken aus dem Blog.
Ja. Ja. So, und du?
Ist der Körbe noch heiß?
Bitte. Ey, wach, ist irgendwie anders, ne?
Ja.
Gut. Ja. Das findest du witzig, ne?
Ja, ich finde das lustig.
Ist das nicht niedlich?
Also Babylachen ist wohl, wo keiner widerstehen kann, oder?
Na, oh, ist das süß.
Ja. Geht euch das aus? Morgen erstmal. Morgen beim Psychologen beim Frühstück. Ne?
Ja. Guten Morgen.
Mit Babylachen geweckt zu werden. Also, ich finde...
Und das ist so lustig.
Mehr geht irgendwie nicht, ne?
Und die lachen sich ja auch so scheckig.
Ja.
Wenn sie so ein bisschen kitzelt oder ja, wenn man die Hände vors Gesicht hält und plötzlich sagt so, guck. Also ist so niedlich, ne?
Ja. Und die lachen so mit dem ganzen Körper, ne?
Ja.
Die sind so, sie sind lachen, genauso wie sie auch weinen sind, von Kopf bis Fuß.
Süß, ne? Ja. Ich finde das so niedlich.
Da gibt es doch keine Ressentiments, das darfst du nicht, sei nicht so laut oder.
Ja. Das kommt ganz ungefiltert. Mhm. Ja. Ich glaube, deshalb finden wir Erwachsene auch Kinder immer so klasse.
Ja. Und es gibt ja auch Erwachsene. Wenn es gibt ja Menschen, die haben so eine Lache, die ist so wunderbar. So aus dem Bauch raus und so ehrlich und so echt. Und, ah.
Süß. Ja, das ist ja niedlich. Und warum haben wir das heute Morgen am Anfang, ihr lieben kleinen Leutchen? Tutti, ne?
Gott, oh Gott.
Ja.
Jetzt sind wir auf der Babyschiene.
We are family.
Ja, genau. Es geht um Familienbande, haben wir das genannt. Mhm. Jo.
Und wie kommst du da drauf? Oder wie kommen wir da drauf?
Weil ich hatte am letzten Freitag ein Familientreffen. Und zwar nur mit den männlichen Thiels. Also mit unter anderem meinem Onkel. Onkel Peter und mit meinem ältesten Bruder Joachim, der mittlere Bruder, der lebt leider nicht mehr, mit diversen Neffen, alles nur Jungs, ne? Also von meinem mittleren Bruder, von Andreas, so hieß er.
Der hatte ja auch wieder drei Kinder.
Der hatte drei Jungs,
die
ja
waren nämlich da.
Genau.
Und der eine
ganz
Junge hat...
Ganz kleine,
Riesenkerle inzwischen. Und der eine hatte schon wieder einen Jungen produziert, der war auch mit dabei und dein ältester Bruder mit seinem Sohn und so. Das, also eure Kernfamilie besteht eben hauptsächlich aus diesen Jungs.
So ist es.
Es sind 8 Jungs und da gehören dann eigentlich die Frauen und so dazu, die so dazu geheiratet haben. Aber diese 8 Jungs gehören zu, ist die Kernfamilie.
Der Innerkreis.
Ja. Ja. Und ich fand die Idee so witzig, als ihr gesagt habt, ihr wollt euch treffen. Fand ich ganz toll.
Also die Idee kam tatsächlich von Joachim, von meinem ältesten Bruder. Der hat gesagt, Mensch, also es gibt so viele Geschichten in unserer Familie und die sind auch so lustig und so. Und die würde er eigentlich so gerne denen mal erzählen. Weil also Joachim und Peter, eben mein Onkel, das sind so die, die noch vieles wirklich echt erlebt haben aus einer Zeit, aus der Nachkriegszeit. Und diese Geschichten, das war eigentlich das Schönste an den ganzen Vormittag. Ich habe sie alle bei uns hier oben im Norden bei Odins, meinem Lieblingsgasthaus zum Frühstück eingeladen. Und da hatten wir netterweise, also vielen Dank nochmal an Oliver Feller und ein Team, muss sein, die so viel Werbung muss sein, haben die ganz reizend eine große Tafel für uns gemacht. Schön gedeckt und wie das so ist, ne, ganz große Kerle haben ganz großen Hunger und dann gab es entsprechend auch ordentlich Wurst, Fleisch, Käse, Kaffee satt, Brötchen satt und dann haben wir doch von 9 bis um mittags haben wir da gesessen, getafelt, erzählt, gelacht und ich glaube alle, ich habe nachher nochmal gefragt, also ich vorneweg, sind total beseelt und glücklich dann nachher wieder nach Hause gegangen. Wir hatten so einen schönen, wirklich schönen Vormittag. Es war lustig. Gleichzeitig haben wir uns auch mal wieder gesehen. Einige haben sich zum Teil noch nie gesehen von den Jungs. Andere habe ich ewig nicht mehr gesehen. Da kam so der Klassiker, oh, bist du groß geworden? Mensch, Leute, die sind alle einen Kopf größer als ich. Und haben dann, und mein Onkel ist aufgeblüht und der mag auch so gerne erzählen, kann auch so lustig erzählen. Das war so schön und die Jungs haben zugehört. Und es war einfach, nein, es war herrlich und es wirkt bis heute noch nach. Es ist jetzt 2-3 Tage her, es wirkt bis heute noch nach. Und ich habe immer noch ein schönes, glückliches Gefühl im Bauch, wenn ich an den Vormittag denke. Familienbande.
Ja, Familienbande. Und das war so lustig, weil der mein Lieblingsneffe, der ja auch dabei war, der hatte, mit dem habe ich dann zwischendurch immer gewhatsappt.
Mit Janni.
Ja, mit Janni. Und mit Janni habe ich dann immer, deshalb wusste ich immer, was so los ist. Ne?
Ah ja, du hast spioniert.
Ach was, das war so lustig. Er hatte dann aufgenommen, als du zu Anfang die Leute da begrüßt hat und so. Und dann schickt er immer ein Bild und ich sagte, dann redet er immer noch. Jo. Und so, das war so ein bisschen frotzelig, aber dadurch hatte ich das Gefühl, ich bin so dabei und kann so ein bisschen linsen und gucken. Ich fand das sehr niedlich, also fand das richtig lustig.
Ja, auch so die Wurzeln, also die Geschichten, die wir da so erzählt haben, also Joachim, Peter und ich, wir kannten die alle schon in 1000 Varianten. Oh, das bist du, Annika, beim Podcast das Handy. Na Mensch.
Ja, so ist das.
Ja, so ist das. Und beim Fernsehen würde man dann immer sagen, jetzt gibt es einen Kasten Bier aus. Nee, machen wir aber nicht.
Oh, ich weiß nicht, wie ich das auskriegen soll.
Nee, weiß ich auch nicht. Ich ignoriere es, mache es leise und dann ist es schön.
Dann, ich hab's leise.
Das ist das und trotzdem.
Und es ist, ich hab bei den Einstellungen habe ich es auf ausgemacht und trotzdem.
Das will ich.
Meins hat ein Eigenleben.
Ja.
Mein Handy hat ein absolutes Eigenleben und tut, was es will.
So ist es. Das ist dein Handy.
Mein Handy.
Also Geschichten, die Joachim, Peter und ich schon seit langem kannten und jetzt praktisch weiter vererben oder weiter erzählen an die ihre Generation. Auch damit die wissen, aus welchem Stall kommen die überhaupt. Wie war das denn so damals? Auch väterlicherseits, die Familie kam aus Danzig vor dem Krieg. Und unser Urvater, wenn ihr so wollt, war der sogenannte der dicke Robert. Und der dicke Robert, es gibt noch Fotos von dem.
Das hört sich so nach Störtebeker und Co.
War auch in der Richtung, also in Danzig. Und der dicke Robert, der war Friseurmeister, hatte allerdings eine Vollglatze. So war's. Und hat sehr gerne, lach nicht. Und da habe ich zu den Jungs, weil bis auf Jonathan, der nebenbei begnadet Musik macht und dann zur Gitarre spielt, also bis auf Joni haben wir alle anderen, und Joachim auch, der hat auch noch volles Haar, aber wir anderen neigen eher zum dicken Robert. Und da habe ich natürlich erzählt, also das sind die Gene vom dicken Robert in uns noch drin, die zur Glatze neigen. Und da gab es eben Geschichten, dass der gerne mal Angel gegangen ist, aber mehr dem Alkohol, mehr dem Bier und dem Schnaps gefrönt hat, als dem Fischeangeln. Und dann auch ein besoffener Kopf natürlich im Hafen, dann sie gehafen, ins Wasser gefallen ist und mit seiner Frau Ärger bekam. So interner Sachen, die eben schon seit ewigen Zeiten erzählt werden. Und jo, das ist ein bisschen Familienzusammenhalt und Familienhistorie. Aber wir sind alle sehr respektvoll, fand ich, miteinander umgegangen.
Habt ihr euch denn eigentlich auch so über heute unterhalten?
Weniger, aber zu, natürlich, ne? Was machst du, wie geht, also was siehst du an? Ein Neffe von uns, der Philipp, der wird jetzt bald Vater zum ersten Mal im Dezember. Und solche Sachen, also wie sieht es denn jetzt so aktuell aus? Aber ansonsten ging es vor allen Dingen auch darum, die Geschichten loszuwerden und dass die Jungs untereinander sich auch nochmal wieder ein bisschen sehen können.
Ja, und als sie nach Hause kamen, haben sie erstmal gleich eine WhatsApp-Gruppe gegründet.
Ne? Mit dem schönen Namen die Teal Boys.
Ja, die Teal Boys. Und irgendwie war das, also ich fand das, die Geschichten dann auch sehr lustig, die ich so hörte und so. Ja.
So, und da kam eben uns die Idee, hallo, natürlich, wir erzählen über das, was wir gerade so erlebt haben. Und das war für mich Highlight der Woche, wenn nicht vielleicht sogar des Monats. Und dann geht es natürlich um Familie, natürlich. Und da haben wir, ich weiß gar nicht, in welchem, war das in einem Krimi? Irgendwo haben wir so ein schönes Zitat und ich lese euch das mal vor, weil das so toll war. Und mal gucken, für unsere Bildungshörer, wir haben ja Bildungs-, ganz intelligente Hörer hier. Folgendes Zitat. Alle glücklichen Familien gleichen einander. Jede unglückliche Familie ist auf ihre eigene Weise unglücklich. Ich wiederhole es nochmal, weil es so schön ist. Alle glücklichen Familien gleichen einander. Jede unglückliche Familie ist auf ihre eigene Weise unglücklich. So, nachdenken, weiß einer, von wem kommt das? Hm, wer, wie, was, wo? Ding, 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 ding. So, ich löse auf. Annika, wissen Publikum
Anna zu. Anna Karenina.
Ja.
Von Fjodor Dostojewski.
Von Gott. Leo, von Entschuldigung, von Roman Anna Karenina, Leo Tolstoi.
Von Tolstoi jetzt. Ja. Jetzt könnte ich das auch schon durchnehmen.
Ja, genau. Man, oh. Ja. Ich habe es nie gelesen, ganz ehrlich, weil das ist so Krieg und Frieden und sowas. Leute, ich bekomme nachher die Namen durcheinander und ich hätte auch wirklich Respekt vor dem Umfang. Ich nehme es mir immer zur Winterzeit vor, solche Sachen zu lesen. Das passt so schön, so russische Seele und diese so.
Ach, Anna Karenina, so schön. Ja. Aber das sind auch die Filme, die dann gedreht wurden. Es gibt so einen alten Schwarz-Weiß-Film, ich glaube sogar mit Zara Leander und so. Wunderschön, ihr sieht so wunderschön darin aus und so. In diesem Schnee und dann dieses leicht russische, das ist so voller Klischees irgendwie das Ganze. Diese unglückliche Liebe und den ganzen, ach, alles. Ja. Aber ich nochmal zu diesem Satz zurückzukommen. Glaubst du denn eigentlich, dass es glückliche Familien überhaupt gibt?
Oh Gott, Mann. Ich habe schon glückliche Familien unterm Strich für mich glückliche Familien kennen dürfen. Wir haben mit dem Babylachen angefangen, wo viel gelacht wird, wo natürlich auch gestritten wird, wo es Auseinandersetzungen gibt, wo aber, und jetzt kommen wir dazu, die glücklichen Familien gleichen sich nach meiner Erfahrung darin, dass sie, ich sag mal so ein paar Stichworte, dass sie wirklich respektvoll miteinander umgehen, und zwar von klein auf an. Es wird kein Kind, nur weil es ein Kind ist, jetzt niedergemacht oder als doof oder als minderwertig oder so nebenbei betrachtet, sondern nein, als gleichwertiger Mensch. Sie haben unterm Strich Zeit füreinander. Es gibt wichtige Sachen, aber Familie geht vor. Und wenn da jemand Sorgen hat oder wenn man da jemanden hilft, dann hat das Vorrang. Nummer drei, sie haben so einen Solidaritätseffekt, nenne ich das. So wir Familie gegen den Rest der Welt, also wenn es schwierig wird. Jemand hat eine Krankheit, irgendwas geht in die Brüche, finanziell, eine Ehe wird, kommt ins Trudeln, dann ist die Familie da und sie hilft dann auch, sie steht wirklich auf Standby und, und sagt, ich helfe dir, sag Bescheid oder ich komme auch wirklich, die sind da. Und sie haben irgendwie zusammen das Gefühl, das ist schön, dass es uns gibt. Heißt nicht, dass wir nicht streiten, heißt nicht, dass wir den anderen nicht auch mal doof finden und so weiter, aber es ist unterm Strich nichts Traumatisches, nichts Gefährliches passiert. Und da drin gleichen sich eigentlich die Familien. Und jetzt kommen wir zum anderen Punkt. Wenn einer dieser Punkte, die ich gesagt habe, wegfallen würde, dann kann eine Familie ins Trudeln kommen. Das ist das, was Zeus ja gesagt hat, ne? Also jeder hat, jede Familie, wo etwas dann fehlt davon, die hat sozusagen ihr eigenes Unglück. Also das eine sind für mich, da kann man es so nennen, Wachstumsfaktoren, die eine Familie und da drin die Leute wachsen lässt. Und das andere sind so, wie können wir das denn mal nennen? Also sind so
Bremsen oder
ja,
Stolpersteine.
So, und das sind Faktoren, die erfüllt werden müssen.
Ah ja.
So notwendige Faktoren, damit eine Familie einigermaßen gut läuft.
Wir essen pünktlich um 6.
Oh. Ja, toll. Ich habe keinen Hunger. Und nun? Muss ich mir das reinstopfen?
Ja.
Ja.
Später kriegst du nichts mehr.
Kennst du das aus deiner Familie?
Nein.
Nee.
Nein. Aber da wurde schon so ein bisschen drauf geachtet, dass das pünktlich ist, aber oder dass wir zusammen essen. Es dachte aber auch daran, dass diese gemeinschaftlichen Essen auch ein gemeinschaftliches Essen war. Da wurde ja immer über alles geredet. Und ich habe die immer genossen.
So schöne Spiele gemacht.
Ja, auch, ne? Das war ja überhaupt, das war kein Zwang oder so.
Also, Aber genau, das ist also.
Nee, ich meine das bloß so. Ich habe so gerade an so eine bürgerliche Familie so um 1900 gedacht.
Ah ja.
Ne? Wo der Vater dann streng da sitzt und der dann alles begutachtet und dem Jungen einfach verwehrt, dass er zum Beispiel einen künstlerischen Beruf nehmen möchte oder überhaupt Interesse daran hat, sondern er muss mit Soldaten spielen und lauter solche Sachen. Also so völlig konträr zu dem, was so vielleicht auch Veranlagung ist oder was jemand möchte. Und ich weiß nicht, ich kenne mich damit zu wenig aus. Als dass ich beurteilen könnte, ob das heute noch solche Familien gibt. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass es Eltern gibt, die an ihre Kinder ganz genaue Vorstellungen haben. Denn ich kann mir sonst nicht vorstellen, warum so viele Kinder ihre Eltern einfach nur doof finden. Weil ich meine, natürlich findest du deine Eltern während der Pubertät doof. Aber
gehört dazu.
Das gehört irgendwie auch dazu zum Abnabelungsprozess. Ja. Aber dieses abgrundtiefe Hassen. Und was habe ich neulich gehört, dass jemand, da hat die Tochter zu der Mutter gesagt, geh sterben. Oh, also das ist ja für mich ein No-Go, ein absolutes, wie kommt ein Kind auf so eine Idee? Wie ich die Mutter, ich glaube, ich hätte die sofort in einen Leichenschau ausgezogen. Und hätte gesagt, das willst du, das ist es. Bleib mal bei der Realität, Baby. Und aber jetzt unterhalten wir uns mal, warum das so ist. Warum willst du mich unbedingt loswerden?
Das wäre doch mal.
Was habe ich denn getan, verdammt nochmal?
Das wäre doch die Frage. Na? Und was ihr alle mal erreicht hat, sogar bis zu unserem Podcast, dass ihr mit diesem Satz so viel Aufmerksamkeit bekommen hat und so viele Signale sendet, dass man sich mit ihr beschäftigt. Also das ist nun das Prinzip der Psychologie, die habe ich sozusagen eingesogen. Ne? Das ist systemisch, das ist immer einen Grund hat, warum jemand irgendetwas tut.
Und da wir auch in der Psychologie unterwegs sind, selbst beim Frühstück, selbst bei Pimmelbrötchen, ist die Triebfeder von den meisten Sachen ja doch irgendwo Angst.
Ja.
Also vielleicht nicht geliebt zu werden oder der kranke Bruder kriegt so viel Aufmerksamkeit, der Vater dreht sich weg, keine Ahnung. Das sind so Sachen, die müsste man dann genau untersuchen und käme dann wirklich darauf, dass in diesem Familiensystem irgendein Rädchen nicht funktioniert.
So.
Das greift nicht ineinander. Ja. Der Respekt ist vollkommen weg, weil sonst würde ein Kind sowas nicht sagen.
Ja.
Ist aber auch weg, indem man nicht ernsthaft sich unterhält. Also so generell. Also ich glaube, in solchen unglücklichen Familien ist immer irgendwo, da hast du recht, immer irgendwo so eine Lücke oder irgendwas. Und das zieht dann alle anderen Sachen nach sich. Ne?
Genau. Also fangen wir mal beim Urschleim an. Und jetzt noch ein Zitat. Vielleicht wissen, ich glaube, ich weiß nicht, ob das jemand kennt. Ich zitiere, in der Wahl seiner Eltern kann man nicht vorsichtig genug sein. In der Wahl seiner Eltern kann man nicht vorsichtig genug sein.
Wer hat das gesagt? So,
ja.
So jemand wie Erich Kästner oder nee, sag mal, Oscar Wilde? Na, Mark Twain? Ach Gott, jetzt habe ich sie bald alle durchkommen.
Paul Watzlawick.
Ach, Pauli.
Ja, Mensch. Paulchen. Ja, Paul, bei dem wir auch studiert haben und der lebt schon länger jetzt nicht mehr. Ein so intelligenter und kluger Mann war, der war eben Kommunikationswissenschaftler, war aber auch Philosoph, war Psychotherapeut, war so alles und einer der klügsten Menschen, den ich wirklich kennenlernen durfte. So. Und wir waren dann in Amerika bei ihm, Paul, im Mental Research Institute in Palo Alto. Und das war schon, also für amerikanische Verhältnisse war das sowieso immer so strange, weil der erstens zuverlässig war, zweitens pünktlich war, drittens immer freundlich war und viertens war sein Büro auch immer aufgeräumt. Im Vergleich zu seinen amerikanischen Kollegen.
Du hast ja richtig bei ihm.
Ja, ich habe richtig bei dem eine Vorbildung gemacht und der war einfach, das war eine Respektsperson, aber super freundlich und sprach fließend 3-4 Sprachen, also als Österreicher, denn auch noch gleichzeitig Italienisch, fließend Russisch und ich weiß nicht was, also richtig, der war super.
Der war noch sowas, den konnte man so als Gelehrten irgendwie auch bezeichnen.
Absolut, ja. Aber auch nahbar, ne? Also nicht so arrogant und so, sondern Und hat immer diesen Witz gehabt, weil dieses, in der Wahl seiner Eltern kann man nicht vorsichtig, das ist sein Witz, das ist der Hintergrund. Natürlich wusste der das, weil ich seine Eltern nicht aussuchen durfte, aber jetzt kommen wir zum Thema. Die Ursachen für viele Probleme liegt natürlich auch in der Art und Weise, wie Eltern mit ihren Kindern umgehen in der Familie. Und dann nehmen wir mal den Extremfall, alles, was ich schon erleben musste und durfte. Eltern, die selbst dann wieder richtige Probleme hatten, also psychisch krank war und oder Drogenprobleme hatten, die hatten, die Basis konnten sie dem Kind nicht geben, nämlich die Aufmerksamkeit und das Einfühlen, das, die Empathie, die, das Einfühlungsvermögen, weil sie mit ihren eigenen Problemen so besetzt waren, dass sie gar nicht die Antenne hatten, auf die Bedürfnisse des Kindes, die wahrzunehmen und richtig darauf zu reagieren. Und da kommen wir wieder zu meinem Lieblingsthema. Das ist schon die erste Bindungsstörung, die du als Eltern zu deinem Kind aufbaust. Wenn du nicht reagierst, nicht richtig reagierst, wenn dein Kind eben schreit und du sagst, denkst immer nur, das Kind hat Hunger, aber vielleicht tut es ihm was weh oder es hat Langeweile, keine Ahnung was. Und du schaffst es immer nur mit Essen voll, ob es will oder nicht. Dann wird es nachher natürlich eine Essstörung bekommen, aber auch andere Defizite. Mhm. Also erste Voraussetzung für eine gelungene Eltern-Kind-Beziehung ist die Feinfühligkeit der Eltern. Und die ist unterschiedlich. Wenn du krank bist, hast du ein Problem. Es gibt auch Menschen, die sind wenig einfühlsam. Die haben wirklich auch nicht gelernt, wie das ist, empathisch die Signale eines anderen wahrzunehmen. Mhm. Und Babys lachen, schreien, machen, können aber noch nicht sagen, was ihnen fehlt. Sie sind existenziell darauf angewiesen, dass du diese Feinfühligkeit hast. Mhm. Und wenn du die nicht hast als Eltern, als Mutter, als Vater, hoffen wir, dass es einen anderen in der Familie gibt, der die hat und der dann das Kind dann, zu dem das Kind dann eine sichere Bindung aufbauen kann.
Mhm. Warum ist denn das auch fürs Erwachsenenleben so wichtig? Man könnte ja jetzt sagen, naja gut, das war jetzt in der Kindheit. Jetzt bin ich erwachsen. Warum fühle ich das? Was hat das mit mir jetzt zu tun?
Wenn du als Kind, nehmen wir das negative Beispiel, keine einfühlsamen Eltern gehabt hast, dann hast du innen drin das Gefühl, du bist nicht liebenswert. Weil wenn du liebenswert wärst, dann würden deine Eltern sich natürlich um dich kümmern und dann wüssten die auch, was mit dir los ist. Mhm. Dann würden sie mit dir kuscheln, streicheln, ich weiß nicht, was alles Spaß haben. Mhm. Es muss also, so die Interpretation der meisten Kinder, es muss also an mir liegen. Mhm. Ich bin minderwertig. So.
Man muss dazu wissen, dass Kinder vieles eben auf sich beziehen.
Natürlich, weil sie keine anderen Erklärungsmöglichkeiten haben. Und dieses sogenannte Minderwertigkeitsgefühl, da kommt ein anderer Psychoanalytiker, Alfred Adler, mit ins Spiel, dieses Minderwertigkeitsgefühl und dieses Selbstbild, als ich bin nicht liebenswert. Auch das Bild, dass die Welt ist feindlich draußen, weil mir hilft ja keiner, ich muss alleine klarkommen.
Oder ich muss immer irgendetwas tun, damit man mich lieb hat. Ich darf nicht einfach mich irgendwo hinsetzen und sagen, so hier bin ich und jetzt hab ich mal gern. Nee. Sondern ich muss immer irgendwie was tun oder was wir neulich ja auch schon hatten. Ich bin nicht genug, so dieses.
Genau.
Ne?
Ja. Und das trägst du als, Psychologen sagen, als inneres Arbeitsmodell. So ist das auch, du kannst aber auch irgendwie als Selbstbild, als Bild von deiner Selbst trägst du das in deiner Seele, in deinem Herzen, in deinem Kopf mit dir rum. Manchmal ein Leben lang. Mhm. Du kannst es korrigieren, wenn du Glück hast in Form. Indem du eine Psychotherapie zum Beispiel machst oder indem du eine Partnerin oder einen Partner findest, der sagt, komm, ich liebe dich wirklich so, wie du bist und ich verstehe dich auch. Du bist ein bisschen strange, du bist manchmal ein bisschen komisch, aber das kriegen wir schon hin. Wir arbeiten dran und ich bleibe bei dir, egal was passiert, ich bin für dich da. Mhm. Kannst dich drauf verlassen, weil ich dich so liebe, so wie du bist.
Was passiert jetzt aber, wenn derjenige das nicht ganz so hinkriegt? Ist es dann auch so, dass so Signale dann auch wieder genau in diese Richtung verstanden werden?
Wie meinst du das?
Wenn der Partner dann auch wieder so ein bisschen in die Kerbe haut.
Ja, dann
sagt,
dann,
wieso, wieso hat das und das nicht geklappt? Oder ja, wieso ist das? Oder
dann passiert meistens Folgendes. Zum einen, du bist es gewohnt. Mhm. Du bist es gewohnt, dass dein Gegenüber mit diesem Unverständnis und mit diesen Vorwürfen reagiert. Und das nährt dann wiederum dein negatives Selbstbild. Ah ja, komm, es ist ja so. Es liegt also an mir. Ich muss damit leben. Mhm. Und wenn mich mein Partner schlägt, missbraucht, ja, ich habe es ja nicht anders verdient. Ich bin ja auch so scheiße. Ich bin ja so schlimm.
Ja, ja.
Also du bist es, und das ist auch wieder so ein Punkt, ach Gottchen, ihr wisst es, ne, dass gerade viele, dass es gerade auch Frauen gibt, die sich misshandeln lassen. Und
auch
dann
Männer.
Und Männer auch.
Auch, also auch, ne?
Ja, aber.
Nicht nur physisch, auch psychologisch, also richtig.
Okay. Ne? Gut, sind wir diverse. Ja, auch Männer, aber zahlenmäßig immer noch mehr Frauen.
Ja, offensichtlich, durch Gewalttaten. Aber dieses Spiel, den anderen fertig zu machen und so weiter, das können Frauen richtig gut. Also.
Auch Frauen oder Männer, aber es gibt nun mal, es gibt, glaube ich, gibt es Männerhäuser überhaupt, frage ich mich gerade, müsste ich direkt mal nachgucken.
Männerwohngruppen,
ja. Ja, aber gibt es aber im
Verhältnis zu Männerhaus in dem Sinne nicht, weil das ist ja immer noch so eine Art Tabuthema, aber es gibt Männer, die verkloppt werden.
Ja, ja.
Also.
Ja, und das ist, bis die dann zur Polizei, stell dir mal vor.
Ja,
meine Frau schlägt mich. Komm.
Da liegt ja schon die ganze Polizeistation. Die Testosteronbolzen, die liegen ja schon hinter dem Tresen.
Das ist tatsächlich so.
Stell dir das mal vor.
Ja.
Also.
Oder meine Mutter hat mich missbraucht oder sowas als Mann.
Ja.
Gut. Trotzdem, egal jetzt ob Mann oder Frau, ein Frauenbeispiel fällt mir einfacher, weil sie einfach da mehr mit zu tun gehabt habt. Wenn die dann eben ins Frauenhaus flüchten und sich dann Hilfe holen, wo dann einige dann aber nach einer gewissen Zeit wieder zurückkehren zu ihren Männern. Und dann natürlich sagen, nein, er meint es ja nicht so, ich war ja schuld, ich habe ihn ja provoziert, ich habe dieses und jenes gemacht. Im Grunde ist das ja ein guter Kerl. Ich kenne ihn wie kein anderer. Mhm. Und er muss nur genug lieb gehabt werden, dann wird das auch schon, das wird nie wieder passieren. Bis dann die nächste Schlägerei kommt, das geht schon vorne los. Mhm. Und das ist genau der Punkt, wenn du nämlich auf so einen Partner, und manchmal suchst du dir auch genau diesen Partner, der eigentlich das fortführt, was du in deiner Kindheit auch erlebt hast, dann ist das eine Endlosspirale und die kann nur mühsam durchschlagen werden, manchmal. Ja, also das ist wirklich auch ein Fall, wenn du es lösen willst, für eine längerfristige Psychotherapie auch. Oder eben, oder einen Partner, der sagt, komm, ich weiß wirklich, ich liebe dich. Mhm. Und ich kenne nun wirklich deine andere Seite, auch deine. Ich liebe dich so sehr und ich lasse dich auch nicht los, auch wenn es schwierig wird. Das kann dann heilsam werden.
Mhm. Ja, das kann ich mir gut vorstellen.
Mhm.
Weil es muss ja auch nicht gleich, also ich denke ja an die vielen Familien, wo es gar nicht gleich zu Schlägereien und sowas kommt, aber wo natürlich diese Mechanismen trotzdem wieder greifen, ne?
Ja.
Dieses in der Kindheit irgendwie das Gefühl gehabt zu haben, nichts wert gewesen zu sein und immer das Gefühl zu haben, wenn ich mich jetzt nicht doppelt anstrenge und alles im Griff habe und alles kontrolliere und so weiter, dann bin ich nicht liebenswert, ne?
Oder im Thema Eifersucht.
Eifersucht zum
der
Beispiel.
Oder die kann mich ja gar nicht lieben. Wie sie, also natürlich, und wenn der oder die sich jetzt verspätet oder will mal alleine zum Familientreffen und mich nicht dabei haben, der trifft sich natürlich mit jemand anderen und so weiter und so fort. Oh, gerade Thema Eifersucht, ich kenne keine Leute, die krankhaft eifersüchtig sind. Krankhaft heißt.
Fast kein was?
Die nicht krankhaft
eifersüchtig. Krankhaft? Bei mir kam Kaftan an.
Nee, nicht Kaftan. Nuschelig.
Nimm doch die Brötchen aus dem Mund, Mensch.
Ja. Die da nicht ihre Wurzel in der Kindheit gehabt haben. Ganz bestimmt. Alte Muster, die schwierig zu schlagen sind. Aber man kann es machen, wenn man. Aber eigentlich ohne Therapie läuft da nichts. Ne. Und. Was wollte ich jetzt sagen? Und das ist dann so richtig schlimm, also richtig wahr, richtig übel. Anderer Faktor ist in der Familie Zeit füreinander haben, heißt aber auch Grenzen setzen. Heißt auch wirklich, also man denkt immer, oh, die Kinder, wie heißt das immer, die werden bedürfnisorientiert erzogen, grenzenlos und sie sollen ja sich frei entfalten können, ja toll. Bei einigen Familien habe ich eher den Eindruck, die sind erziehungsfaul. Die haben keinen Bock auf Auseinandersetzung mit den Lütten. Gerade wenn es Richtung Pubertät geht, aber auch schon bei den Kleinen. Und reden sich das so ein bisschen schön. Das Grenzen setzen natürlich im guten Rahmen und natürlich ohne Gewalt ist überhaupt keine Diskussion. Aber Grenzen setzen heißt auch immer, du bist mir wichtig, ich achte auf dich. Ich möchte, dass dir nichts passiert. Und ich bin hier immer noch ein paar Jahre älter, das heißt, ich habe schon eine gewisse Voraussicht. Und wenn du dieses und jenes machst, dann wirst du höchstwahrscheinlich Schaden davon tragen, auf die Nase fallen, sonst was. Mhm. Und ich beschütze dich. Und deswegen gibst du dir die Grenze, Punkt, aus. Du bist um 9 zu Hause, weil du bist erst 14, 13, weiß ich nicht, Punkt. Ich begründe dir das, aber ich bin immer noch hier diejenige oder derjenige, der die Regeln ausstellt und auch einhält. Also, versteht mich richtig, ne? Heißt nicht hier mit Knute und oh Gott, und Flexibilität ist auch gut, aber grenzenlos zu erziehen ist keine Erziehung, ne?
Was hältst du eigentlich so davon, wenn so Eltern sehr kumpelig sind mit ihren Kindern? Also es gibt ja so Eltern oder Leute, die möchten mit den Kindern und so sehr freundschaftlich umgehen. Mhm. So wie auf einer Stufe.
Hab gerade einen Apfel im Mund.
Du weißt, was ich meine. Mhm. Ich habe da manchmal Probleme mit, weil ich auf der einen Seite finde ich das irgendwie schön, weil wenn ich mit Kindern zu tun habe, finde ich das auch klasse und ich kann gern mal mit denen auf der Stufe da rumdödeln, aber wenn es an irgendeine Grenze geht, bin ich ja auch wieder der Erwachsene.
Bitte.
Ne? Also in den Theaterkursen oder sowas, da natürlich spiele ich mit denen rum. Ist ja klar, wir spielen ja. Das ist ja der Sinn der Übung. Ja. Aber ich, wenn es dann darum geht, also zu weit zu gehen oder so, dann muss man wieder so ein bisschen dazwischen.
Genau, oder eine Struktur, wir fangen jetzt an, jetzt hören wir ja, auf, genau. Das Gewissen, ne? Das hier. Nee, auf Augenhöhe kommunizieren, das heißt auf Kindsebene auch verstehen, was jetzt in dem Kind gerade los ist, auch zu reaktivieren, wie ging es mir damals in ähnlichen Situationen und da Verständnis zu. Erst der Liebeskummer, ja, ich weiß ganz genau, wie sich das anfühlt. So und dies und das. Sehr schön. Aber genau das, jetzt wiederhole ich, was du gesagt hast, aber dann irgendwo auch sagen, aber ich sage dir trotzdem, wo es jetzt weitergeht.
Man kann es sowas hier vielleicht auch ein bisschen netter machen, indem man von sich selbst erzählt. Ja. Und so, stell dir vor, ich habe das und das gemacht, da habe ich den großen Fehler, ich habe den größten Fehler gemacht, ich habe das und das gemacht. Oh, das macht das bloß nie. Du, das ist so Scheibenkleister. Dann ist das und das passiert und dies und das.
Du darfst ja auch nicht vergessen, wenn du, ich weiß nicht, wie es dir geht, also mir geht es manchmal auch, das habe ich ja bei dir, wir brauchen auch manchmal das Gefühl von Sicherheit und auch manchmal, dass jemand sagt, pass mal auf, Schatz, mach mal so.
Ja.
Oder ich mache jetzt so oder ich nehme dir das letzte Mal aus der Hand und ich mache das für dich.
Richtig.
Oh, wie schön. Wie erleichtern. Ich muss den ganzen Kram nicht alleine oder wenn ich mich nicht entscheiden kann. Und ich weiß, wie bei Annika, ich weiß, die liebt mich, die meint es gut mit mir und nach mehr als 30 Jahren weiß ich einfach, dass die Ratschläge, die du mir gibst, richtig gut sind. Und dass ich zu 99% gut dran tue, auf diese Ratschläge zu hören. Und wenn ich mal denke, nee, ich mache mein eigenes Ding, manchmal geht's gut, aber nicht selten geht's dann verkehrt, wenn ich gegen den Ratschlag gehe. Also was ich sagen will, ist, wenn du nur kumpelhaft und nur auf Augenhöhe und nur, wir sind ja alle gleich, wir sind nicht alle gleich, dann gibst du dem Kind auch nicht das Gefühl von Sicherheit und nicht das Gefühl von Orientierung. Und sozusagen Mutti, Vati, die wissen, wo vorne ist und die haben schon ein paar Jahre auf dem Buckel und okay, auch wenn es mir schwerfällt, nützt. Ich bin nur mal zu Hause.
Aber ich finde, manchmal kann man auch mal auf Kinder hören, denn Kinder leben in ihrem Alter. Und wenn die dir sagen, nee, also das ist jetzt so gemein und das ist so doof, das ist aus den und den und den Gründen, ist das völlig verkehrt, dann hör dir das bitte an und überleg mal ganz kurz.
Ja. Auf einer ganz anderen Ebene. Entschuldigung, du warst noch nicht fertig.
Nö, schon gut, das bin ich ja gewohnt.
Gott, jetzt ist sie beleidigt. Nee, nur ganz kurz, es gibt Untersuchungen, dass oftmals Kinder, Jugendliche, schon bestimmen, was an Technik beschaffen.
Ja klar, ich habe viel mehr Ahnung.
Und wie der Computer und wie das Handy und so weiter aus und das dann auch einrichten und so. Ne? Also nee. Also und bitte Vorsicht vor Erziehungsfaulheit. Und vor Konfliktfaulheit. Ich kann es gut verstehen, dass einige sagen, ich habe da keinen Bock mehr. Ich will nicht mich schon wieder hier und stundenlang diskutieren. Mhm.
Ich finde, das Recht haben auch einige Eltern. Mhm. Weil manche Kinder flippen ja geradezu aus.
Ja.
Und das muss man sich ja nun echt nicht eintun. Also da würde ich wahrscheinlich auch das, die Tür zumachen. Und sagen, du hast Lust, dich aufzuregen. Ich habe keine Lust mehr, das anzuhören. Nimm dir doch eine Videokassette oder dein Handy. Nimm doch das mal auf.
Ja, auch schön. Genau.
Da kannst du dir das immer wieder angucken und kannst sehen, wie scheibenkleister du aussiehst.
Ja. Was haben wir noch an Sachen, die bei Familienbande wichtig ist? Dieses, was ich hier meinem Vater oder was wir zusammen so mit sehr viel Freude und sehr viel Lachen reaktiviert haben, ist diese Wurzeln. Nochmal gucken, aus welchem Stall, habe ich zu den Jungs auch gesagt, so, das, was ihr jetzt hier erlebt, Jungs, das ist der Stall, aus dem ihr kommt. Das ist der Urschlamm sozusagen. Macht euch dessen bewusst. Und es sind nicht nur die wenigen Haare, die Gene des dicken Robbers, sondern auch andere Sachen. So ist es. So. Aber es war auch so ein schönes Gefühl, wirklich so ein Gemeinschaftsgefühl. Und ich weiß es auch, dass wenn wir beide, wir haben nun keine eigenen Kinder, aber wenn wir Hilfe bräuchten, und das haben wir auch schon selten, aber ab und zu mal machen müssen, dass wir denn die Hilfe auch bekommen.
Und wie? Also.
Entschuldigung. Ja. Ja. Und das gibt ein gutes Gefühl.
Nun gibt es aber viele Menschen, die nicht unbedingt eine Familie haben. Aufgrund der verschiedensten Umstände.
Ja.
Sind sie mehr oder weniger allein oder die alte Tante, die lebt irgendwo in der Tupfingen, haben sich noch nie gesehen. Ich glaube ja fest daran, dass es auch nicht unbedingt immer eine Familie sein muss, die jetzt aufgrund von Genetik zusammenhängt.
Nein.
Sondern es kann ja auch so eine Art Familie geben, die auf Freundschaft und Zusammenleben basiert.
Ja.
Was ich sehr, sehr toll finde.
Ja.
Und es gab und gibt es immer noch Lebensvorstellungen, wo man genau das in den Mittelpunkt setzt.
Mhm.
Ob das nun eine Landkommune ist oder eine Alters-WG oder wie auch immer, das ist dann praktisch die Familie, die man sich aussucht.
Mhm. Ja.
Wo es dann teilweise wirklich wesentlich besser geht als in der eigenen Familie.
Mhm.
Das ist für mich genauso eine Familie.
Mhm. Ja.
Finde ich.
Ja. Stimme ich vollkommen zu. Also jetzt mal weg. Das muss ich oft sagen, auch in Beratung, Familien- und Paarberatung. Ich sage es jetzt nochmal ganz klar und deutlich. Es gibt kein biologisch vorgegebenes Band zwischen Eltern und Kindern. Eltern und Kinder lernen sich bei der Geburt und schon vor der Geburt im Bauch lernen sie sich kennen.
Ja.
Und wenn du schon als Mutter vor der Geburt mit Alkohol, Nikotin, mit Stress und all dem Schindluder getrieben hast, bekommt das Kind das schon vor der Geburt mit. Durch die Nabelschnur, durch die Plazenta, die Stresshormone, die Giftstoffe und so weiter, kommt dann schon beim Kind an. Willkommen. Es gibt nicht selten Babys, die schon mit Entzugserscheinungen auf die Welt kommen. Toller Start. So. Man sollte ja denken, ne? Und da muss doch, und da gibt es ja auch das Oxytocin, das Kuschelhormon, was bei den Müttern dann vermehrt gebildet wird, damit das Kind dann eben auch willkommen geheißen wird und kuschelt. Aber auch da gibt es Unterschiede. Nein, Eltern und Kinder nennen sich kennen, durch gemeinsame Tun, durch Kommunikation. Und dadurch entsteht dieses Band, wenn du Glück hast, das sichere. Und wenn du Pech hast, das unsichere Band. So. Und dieses Band kann aber auch entstehen mit Lehrern, Tanten, Nachbarn, Freunden, sonst wie was. Wenn da Kind oder später der Erwachsene das Gefühl hat, die verstehen mich und ich fühle mich wohl bei denen. Und die sind für mich da. Und du hast vollkommen recht, das ist dann Mehrwert. Als eine biologische Familie steht auf die Gene. Das ist dann vollkommen irrelevant.
Warum haben dann aber Adoptivkinder das oft so schwer und können das so schwer akzeptieren?
Mhm.
Und haben immer noch das Gefühl, meine eigene Mutter wollte mich nicht, hat mich weggegeben, hat mich nicht gewollt. Mhm. Und dieses Nicht-Wollen, dieser kurze Moment in ihrer eigenen Biografie ist so groß, dass sie jahrelang der liebevollen Umsorgung durch die Adoptiveltern vom Tisch wischen.
Ja, Wahnsinn. Leute, einige wissen es ja, so in den 90er-Jahren, Talkshow-Zeiten, saß ich im Publikum bei Türk, ich weiß nicht bei wem ein. Und da gab es dann den berühmten Vaterschaftstest und da gab es dann oftmals auch Familienzusammenführungen. Nicht gefaked, sondern wirklich echt, also Eltern und Kinder, die sich zum ersten Mal gesehen haben, nach Jahren von der Geburt getrennt und jetzt wieder. Das war für mich, ich habe immer ein bisschen Pipi in den Augen gehabt, als ich im Publikum saß, weil das war so touching, wenn ein Vater, ein Kind, zwei fremde Personen sich zum ersten Mal sahen. Oftmals war es nicht so, dass sie sich dann tränenüberströmend in den Arm lagen, sondern es war schon ein bisschen befremdlich. Es war auch die Zeit der Fragen und der Antworten. Warum hast du mich weggegeben? Warum hast du dich nicht um mich gekümmert? Und da müssen sich die Erwachsenen dann auf einmal anziehen und die Fragen sind gerechtfertigt. Und erst dann, danach, und da war ich dann am Anfang mit dabei oft, kam dann dieses Annähern und gucken, was passiert. Aber es stimmt, das Gefühl, ich bin eben, jetzt haben wir es wieder, nicht liebenswert, weil sonst hätte der mich doch oder die mich doch nicht weggegeben. Mhm. Ne? Also es war ja irgendwas anderes wichtiger als ich. Minderwertigkeitsgefühl innen drin. Und bei einigen kommt dann auch dieses, ja, bis hin zu, was habe ich denn vielleicht für Gene in mir, die du mir vererbt hast, bis dahin, dass man sagt, alles Unrecht, was mir hier so widerfahren ist und wieder Mist, liegt ja auch mit daran, dass sie mich weggegeben hat. Das ist so eine Pauschalerklärung für jeden Mist, der dir in deinem Leben widerfahren ist. Ne? Aber das, die Sehnsucht von Geburt auf an, einen Menschen, optimal zwei Menschen zu haben, die einen wirklich lieben und ich dann auch aus Liebe auf die Welt gekommen bin, die Sehnsucht ist schon da.
Ich überlege manchmal, ich lese ja, wie ich jetzt schon mehrfach betont, im Moment alles Mögliche übers Mittelalter. Und da war es ja durch die Kriege, durch die diese Kleinstaaterei, durch die Fürsten, die sich gegenseitig immer öfter bekriegten. Und gab es ja Unmengen an heimatlosen, elterlosen Kindern. Die blieben immer irgendwie dann übrig oder irgendwo tauchte noch ein Kind auf. Man hat sich damals nicht viel Gedanken gemacht. Nee. Die wurden dann einfach als Arbeitskräfte oder so in den nächsten, auf den nächsten Bauernhof verfrachtet und dann gehörten sie eben dazu.
Ja. Genau.
Aus dem Aus. Und das war gang und gäbe.
Fürchterlich.
Die Nachbarsfamilie hat einfach den Sohn von gegenüber aufgenommen nach den Pocken oder nach der Pest. Oder da hat man die Familien, die noch zusammen waren, haben sich dann halt zusammengetan. Also ich glaube einfach, die Art und Weise, wie man da miteinander umgegangen ist, war derartig verroht, dass es da solche Überlegungen gar nicht gab. Nee. Denn ich kann mir nicht vorstellen, dass der Schmerz weniger ist oder gewesen ist, sondern der muss da gewesen sein.
Natürlich.
Aber es wurde einfach nicht drauf geachtet. Es gab einfach das, was wir heute so selbstverständlich nehmen, so das Reflektieren oder das Bewusstsein oder sowas, das gab es nicht. Ich glaube, deshalb fasziniert mich diese Zeit, weil es einfach all das, was wir in der Psychologie heute als völlig normal voraussetzen, überhaupt nicht gab.
Kannst du dich noch dran erinnern, das ist schon Jahre her, da waren wir in Wien und in der Nationalbibliothek in Wien, da gab es eine wunderbare Ausstellung, Kindheit über die verschiedenen Jahrhunderte hinweg. Und es gab eine Zeit, wo Kinder wie kleine Erwachsene behandelt worden sind. Auch in der Kleidung hast du es gesehen. In dem, und sie wurden von klein, das war keine Kinder, das war Dressur, ne? Das war Ausbildung, kleine Jungs schon als Soldaten und so weiter.
Richtig.
Mit hier entsprechend auch.
Also, und das ist noch nicht so lange her, Leute. Das war im 19. Jahrhundert. Ende 18. bis 19. Jahrhundert so. Die kleinen Jungs, die schon im Anzug und mit dem Spitzenkragen rumrannten, die Mädchen, die sich schon sittsam verhalten mussten, schon stickten, kaum, dass sie die Finger rühren konnten und erbauliche Lektüre lasen. Wohlgemerkt, wir reden immer von etwas reicheren Häusern.
Ja.
Weil die Armen, da konnte man nicht erziehen oder irgendwas. Die konnten krabbeln, dann wurden sie aufs Feld geschickt, ganz einfach.
Oder in den Bergbau oder irgendwo.
Ne? Und das ist irgendwie für mich so, es ist genauso der Mensch wie heute, aber von einer völlig anderen Warte ausgehen. Und irgendwie fasziniert mich das. Das kann ich, weil ich es mir einfach nicht erklären kann. Und Dinge, die ich mir nicht erklären kann, die finde ich ja immer faszinierend.
Das ist immer toll. Bei Annika ist es egal, was du machst, ne? Wir hören uns auf Spotify irgendwie neue Lieder an, ne? Mix der Woche. Und ich wundere mich dann immer. Und dann guckst du genauer nach, was ist das jetzt für eine Band, wenn du die interessant geworden und kannst so viele Geschichten dazu erzählen und zu dem Lied und zu den Texten und ich weiß nicht was. Also du findest immer einen Fitzel, der dich neugierig macht.
Ja.
Und dann, Internet sei Dank, ich meine, das ist das Tolle an unserer Zeit, dann recherchierst du und bildest dich ein, du bildest dich dadurch weiter.
Ja, aber es ist mir ein inneres Bedürfnis. Das ist es schon, seit ich Kind bin.
Ja.
Ich möchte immer wissen.
Sollte eigentlich auch so sein. Und das Tolle ist, dass du...
Weiß ich gar nicht.
Doch, natürlich. Also von Kindheit auf an, jetzt sind wir bei Familienbande, Kinder zu fördern in ihrer Entwicklung, heißt, Kindern Entwicklungsmöglichkeiten zu geben, ihre Neugierde anzustacheln, zu befriedigen und guck mal. Und du kannst das toll, ich weiß ja, wie du mit Kindern umgehst, die lieben dich. Weil du immer... Du bist schon auf deren Ebene, so bist aber trotzdem gleichzeitig Erwachsene. Aber ich weiß noch, da waren wir mal in Hamburg im Völkerkundemuseum, da war eine Ausstellung über Stoffe, meine ich.
Japanische
Kimonos, ne?
Shibori, das ist eine bestimmte Technik, in der, das kennt ihr vielleicht von so Batiken aus Indien, in deren Stoffe abgenüdelt werden. Ihr seht das, wie ich das jetzt so mache. Ne?
Ja,
Stoff wird so ein bisschen zusammengenommen, dann wird ein Faden drum gebaut. Nun haben wir es aber mit Japanern zu tun. Und die machen das natürlich mit ganz kleinen Seidenfädchen. Und also hast du nicht gesehen. Und damit kann man Muster herstellen. Ihr glaubt es nicht. Das ist wunderschön. Und da gab es eine Ausstellung über Kimono-Stoffe.
Genau. Und merkt ihr, wenn Annika braucht auch nur ein Stichwort und dann geht das los.
Ja,
also du bist schon
furchtbar.
Quäler, was? Nee, gar nicht furchtbar. Und da waren wir dann und da war ein kleines Mädchen mit ihrer Mutti und du hast dann, weil die Kleine war so interessiert und du hast dem Mädchen dann genauso wie jetzt eben, hast du ihr erzählt, wie das funktioniert und da kam die Mutti an, das weiß ich noch, und war so irgendwie so barsch und so und komm jetzt mit und belästige die Frau nicht oder irgend so ein Kram, so irgend so ein Blödsinn. Und war schwupp mit der Kleinen weg.
Nö, ich habe noch ein paar Takte dazu.
Auch das ist Annika.
Bist du des Wahnsinns?
Das weiß ich gar nicht mehr, ja?
Natürlich. Die habe ich mir doch zur Brust genommen und gesagt, sie hat mich überhaupt nicht belästigt. Im Gegenteil. Ich bin Kostümbildnerin und mich fasziniert das. Ich war in Japan und die Kleine hat sich das so interessiert angeguckt. Ich sage, das ist doch toll, wenn ich weiß ein bisschen was, ich kann ihr ein bisschen was erzählen, ist doch toll. Die hatte schon wieder so, das ist mein Kind.
Ja, ach so. Aber dieses Thema Familienbande aus seiner Familie, ne? Ihr wart und seid, Renate bist immer noch, Henrike auch, aber bin Renate besonders, also Renate ist Annikas Mutter, immer neugierig und immer. Und das war in jedem Urlaub, weiß ich, ihr wart immer in irgendeinem Museum, in irgendeiner Ausstellung, in irgendeinem Konzert und nicht, weil das so sein musste, sondern weil es auch ein Bedürfnis
ja,
war.
Ja, natürlich.
Und wenn du mit Renato durch Wien gehst, dann ist das wie eine Stadtführung, wie eine Museumsführung, weil die unglaublich viel Wissen hatte.
Und sie ist eben witzig dabei. Sie macht das nicht so, und dann im Jahr 1800 hieß ich mich tot. Nö, die hat ja uns als Kinder schon die Geschichte so verpackt, dass wir zum Teil unterm Tisch gelegen haben. Ne? Der alte Dödel und...
genau.
Ja. Das war eine fiese Natter und so. Das macht sie ja bis heute. Sie hat ja so einen lustigen, ironischen Stil und genauso hat sie uns Geschichte verbraten. Deshalb war ich ja so furchtbar enttäuscht, als ich an die Uni zum Geschichtsstudium antrat. Und ich dachte, wo bin ich denn hier geraten? Ich habe gedacht, Geschichte wäre etwas Lebendiges, so wie ich das kannte aus meiner Familie.
Nicht an der Uni.
Und wir haben ja auch, wenn wir dann gegessen haben, das waren immer die schönen Zeiten, am Tag so zusammen, dann haben wir immer das Frage- und Antwortspiel gespielt. Jeder hat sich ja immer gerade mit irgendwas beschäftigt und man konnte dann eine allgemeine Frage stellen. Das heißt, irgendetwas, was einen beschäftigt hat, man musste bloß die Antwort selber auch wissen, damit man, falls die anderen einen angucken wie Autos, auch bitteschön erzählen konnte, was ist das überhaupt? Mein Vater war da manchmal nicht ganz so fit bei sowas. Und weil er immer nicht mitriet oder das nicht immer erraten konnte, war dann so ein bisschen mucksch. Also haben wir bei jeder Runde immer irgendwann Fragen gestellt, wo Karl der Große bei rauskommt. Das hat natürlich gleichzeitig bei uns gefördert, dass wir irgendwas über den alten Knaben wissen mussten. Aber gleichzeitig haben wir uns immer bepisst vor Lachen. Ne?
Das heißt, Helmut, Annikas Vater, hat dann wahrscheinlich dann gesagt, na, es könnte Karl der Große gewesen sein. Ja, natürlich.
Und alle haben sich wieder gelacht.
Wobei, wir müssen zur Ehrenrettung, Helmut war ein sehr belesener und sehr kluger Mensch,
natürlich.
Er war Korrektor in seinem Leben.
Aber es war für ihn ein persönliches Vertragen, weil er nicht alles wusste.
Ja, so. Aber da kannst du sehen, und ich komme da aus einer anderen Familie, wo meine Mutter hat viel gelesen, ja, die war wissbegierig, aber Museum, Konzerte, oh, womöglich Oper oder sowas, habe ich alles sehr viel später kennengelernt und genossen, habe ich sehr viel später erst kennengelernt. Auch das vielleicht mal, ne? Familienbande können auch anregen.
Ja,
man kann
klar.
Man kann sich gegenseitig auch wirklich von seinem Interessensgebiet was erzählen und gucken oder einladen und machen und tun. Familie bestimmt schon, ob du ein neugieriges Wesen bist oder ob du verstummst, ob du sagst, nein, das ist nicht meins und steht mir nicht zu oder interessiert mich nicht. Also da ist Familie schon, bietet den Nährboden eigentlich jetzt, ob du jetzt neugierig, interessiert durchs Leben gehst.
Und eben auch optimistisch und keine Angst davor hast, Kontakte zu holen. Genau. Das nützt ja nichts, du kannst ja wissbegierig sein, hast aber Angst vor anderen Menschen, weil sich diese Familie zum Beispiel sehr abkapselt, keine sozialen Kontakte hat oder so, dann wird es ja auch nicht einfach. Also ich finde das, ich find das immer erschreckend, wenn man als Erwachsener darüber nachdenkt, wie doll man eigentlich durch die Familie geformt ist. Wahnsinn, ne? Ja, oder zumindest durch die Art, wie man aufgewachsen ist.
Das sind schon, kann positiv sein oder eben Hypotheken sein. Und verändern, ja, wir können uns ein Leben lang verändern, so um es jetzt mal positiv zum Abschluss. So, na klar, am besten verändert man sich in Beziehung. Das ist wirklich am besten. Und da meine ich nicht nur Liebesbeziehungen, damit meine ich auch Freundschaften und damit meine ich alles andere. Und wir leben in einer Zeit, wo es viele Leute gibt, die auch keine Kinder haben. Wichtig, Kontakte, Netzwerke mit anderen Leuten zu haben. Auch viel später, ne? Wo man sagt, ich bin nicht allein, ich kann mich auch. Kann auch da dann um Rat und Hilfe fragen oder einfach nur Spaß haben. Also egal wie, die Beziehungen sind wichtig und es müssen nicht nur Familienbande sein. Und wenn du das Pech gehabt hast und du bist eben in einer Familie, die nicht förderlich ist, wie wir am Anfang gesagt haben, wenn du also nicht an der Watze weg, nicht sehr sorgfältig und nicht sehr vorsichtig warst in der Auswahl deiner Eltern, kannst du nichts dafür. Das ist
aber du halt kannst so. Ja irgendwann einen Schlussstrich ziehen. Was hältst du davon, wenn, wenn dann irgendwann erwachsene Kinder sagen, also weißt du, das geht einfach nicht mehr. Das und das und das, es geht nicht mehr. Mein Vater, meine Mutter oder wer auch immer, ständig stehen sie bei mir in der Wohnung, es wird alles überprüft. Meine Kinder werden praktisch auf deren Seite gezogen mit Geschenken ohne Ende. Ich mache alles verkehrt, ich werde ständig angepinkelt, ich möchte das nicht mehr. Also bist du auch dafür, Schloss austauschen?
oder wie sehe ich das? Wenn theoretisch gut, theoretisch, und das ist ein Teil bei einigen, es ist ein Teil meiner Arbeit, den Mut zu machen, Grenzen zu setzen und Mut zu machen, Konflikte mit den Eltern auch nochmal auszutragen und so weiter und so fort. Es ist schwer. Es ist verdammt schwer, weil du hast vorhin gesagt, mit den Kindern, die letztendlich ja doch irgendwie das Bedürfnis haben, das Gefühl zu haben, meine Eltern haben mich gern und haben mich lieb. Und das zu realisieren, dass dem nicht so ist, ist schmerzhaft, ist schwer und ich muss ja trotzdem weiterleben. Es wäre gut, aber dann hol dir Hilfe. Also weil das ist eine Sache, die du alleine schwer bewerkstelligen kannst. Also sich von den Eltern abzusondern oder zu trennen. Manchmal gibt's, man muss auch nicht so partout sagen, so ich will dich jetzt nicht mehr sehen, sondern wirklich sagen, so bestimmte Sachen sind tabu. Darüber rede ich mit dir auch nicht und da will ich auch nichts hören und da redest du mir auch nicht rein. Wir können gerne über das Wörter, Rezepte, sonst wie was reden, aber du willst mich nicht danach fragen, nach diesem und jenem und du willst dich nicht in meine Beziehung einmischen und nicht in meinen Privathaushalt. Und du willst dich anmelden, wenn du kommst.
Wenn das denn geht, ne?
Und wenn es nicht geht, dann ist genau der Punkt, wenn man es denn schafft, mit Hilfe eines Partners möglichst, dann habe ich meine eigene Familie, die mir gut bekommt und dann ist es halt so. Ich muss immer gucken, was bekommt mir gut. Und wenn Eltern und Familien, wenn das nur noch eine Belastung ist und ich bei jeder Familienfeier immer mit Magenschmerzen wieder nach Hause gehe und mich wochenlang ärgere, dann weiß ich, dass nächste Weihnachten feiere ich mit meiner Kernfamilie. So, das tue ich mir nicht an. Theoretisch. Praktisch ist das ein Prozess.
Aber es ist eben, also du bist da genau wie ich, also auch der Manu, dass man daran arbeiten kann und eventuell sogar einen Schlussstrich ziehen. Also, denn es gibt ja Eltern, du kennst das, Mensch, dann alter knatteriger Vater, der bis ins hohe Alter den Sohn fix und fertig macht oder der nichts hinkriegt, ne? Der Sohn, der immer falsch ist. Nur weil Vater das Geschäft nicht mehr führen kann, ist jetzt Sohnemann, also völlig, ist eine Niete und das war ja immer schon. Und so. Also irgendwann ist doch der Punkt, wo man sagt, weißt du was? Ich bin ja so eine Niete und dass du jetzt hier in diesem schicken Privatheim sitzt, ist ja auch auf meinem Konto gewachsen. Wir können das ändern. Ich kann das Geld sofort abziehen und du kommst ins staatliche Heim und alles ist gut. Nein, das wäre gemein. Aber es ist
aber
so, um mal klar zu machen, wie ist das hier eigentlich? Ne?
Und auch klar zu machen, ich bin jetzt groß, ich bin erwachsen, ich bin nicht mehr. Und das ist etwas sehr Heilsames. Zu sagen, das erarbeite ich auch mit vielen, zu sagen, ich bin jetzt erwachsen.
Ja.
Das, was damals bei mir passiert ist, würde mir heute nicht mehr passieren.
Richtig.
Ich wüsste jetzt, wie ich mich wehren kann. Und deswegen, und ich sehe mir jetzt meine Eltern an und ich sehe, wie hilflos sie langsam werden, wie sie langsam alt werden. Ja, das ist so. Die sind jetzt von mir abhängig. Also komm, jetzt mal haben sich die Machtverhältnisse verschoben. Und wenn es so richtig brutal wird, und das ist leider auch so, wenn es in Richtung Gewalt, Missbrauch in der Vergangenheit, in der Kindheit gegangen ist, dann ist natürlich irgendwann der Punkt, wo man sagt, okay, ich kläre es nochmal, damit ich mir klar bin, es ist passiert. Und dann überlege ich mir wirklich sehr gut, möchte ich mit diesen Erzeugern, so nennen wir die dann auch nicht, meine Eltern sind meine Erzeuger, möchte ich mit denen noch weiter zusammen was zu tun haben oder jeder geht seine Wege, gut ist.
Ja, finde ich auch. Wobei, wieder mal, es muss ja auch nicht unbedingt gleich wieder Gewalt und Missbrauch sein, es reicht ja auch schon Verwahrlosung oder absolute Lieblosigkeit
oder
nicht
Worte,
drum kümmern.
Oder Worte, die Narben hinterlassen haben.
Sowas. Mhm. Da muss man sich auch überlegen, möchte man später vielleicht die Kinder dem auch aussetzen? Also ich würde das wahrscheinlich nicht wollen und würde mir gut überlegen, ob ich den Kindern dann wirklich sie zum Erzeuger oder zur Erzeugerin bringe.
Zum Beispiel.
Und ich doch lieber meine Ersatz-Omi von gegenüber nehme. Also,
zum Beispiel.
Ne?
Genau so.
Denke ich dann manchmal.
Denkst du gut, Schätzchen, wir haben schon fast wieder eine Stunde um die Zeit, die läuft ja so schnell, ne? Wie kommt das?
Weiß ich nicht. Ich bin auch schon wieder rechtschaffen müde.
Bist du noch? Oh, Mäuschen. Aber es ist schön, Annika war so ein bisschen angeditscht. Du hast hier irgendwas, so ein kleines, ein bisschen was müssen wir nachladen.
Keine Ahnung,
Aber jetzt geht es wieder so langsam. Aber jetzt reizt auch, ne?
Ja. Genau. Ihr Lieben.
Ich glaube, Annika wird noch mal ein bisschen die Augen zumachen.
Ja, die klappen gleich von automatisch zu.
Ich werde noch mal ein bisschen meinen Luxuskörper an die frische Luft bewegen. Wir wünschen euch einen schönen Sonntag.
Genau. Vielleicht habt ihr ja heute eine Familienfeier zufällig oder so. Dann guckt euch doch mal an, wen ihr da in der Umgebung habt und wie eure Gefühle so sind. Genau. Und vielleicht entdeckt ihr, dass ihr eigentlich den Onkel, keine Ahnung wen, doch ganz gern habt und dass euch eigentlich Tante Ivi sowieso immer tierisch auf den Sack gegangen ist.
Oder vielleicht macht ihr auch mal sowas, was wir jetzt gemacht haben, so ein Familientreffen.
Ja, aber die Kernfamilie.
Wirklich auch nicht nur die Jungs, vielleicht mal die Frauen. Leute, Entschuldigung, ist schon fast ein Thema für sich. Versteht jetzt richtig, dass wir nur wie Jungs uns getroffen haben, war jetzt nicht, weil wir unsere Frauen nicht mögen oder unsere Mädels nicht mögen.
Nee, wieso? Das ist die Kernfamilie. Ihr seid Brüder und das sind die Söhne und beziehungsweise du, deine Brüder. Und also,
es hat eine andere Dynamik. Also wir lieben Annika und all die Frauen, wir lieben sie alle heiß und innig. Aber ich glaube, so eine Dynamik nur unter Männern, genauso wie es nur unter Frauen auch eine besondere Dynamik hat.
Aber wenn du dann alle Frauen dabei hast, ist es schon nicht mehr so. Nee. Ja, es ist doch so gut. Ich habe gleich zu Anfang gesagt, mach das ruhig.
Ja, und das finde ich toll.
Wenn jetzt eure Kernfamilie, wenn ihr jetzt zwei Brüder und eine Schwester gewesen wärt und ihr hättet drei Mädels gehabt, dann hätte das auch schon wieder anders ausgesehen. Ist es aber nicht. Es waren alles Jungs.
So, und da war ich jetzt außer, weil ihr werdet das, also meine Verwandten werden das auch hören und die Frauen hoffentlich auch. Also vielen Dank, dass da so viel Verständnis auch dafür da war. Und es war jede Frau da, die gesagt hat, natürlich, mach das sofort, klar.
Ja, wir kennen euch ja auch schon.
Ach, danke.
Okay. Und die Geschichten haben wir alle auch schon mal gehört.
Und die wollen wir jetzt... Wir werden das jedes Jahr wiederholen. Unseren Teal Boys Club Treff.
Ja, mach doch.
So. In dem Sinne, einen schönen Sonntag.
Ja, habt einen schönen Sonntag, genießt ihn. Und wir hören uns wieder am nächsten Sonntag, na? Wenn es wieder heißt Psychologen beim Frühstück.
Beim Frühstück.
Diese weltberühmte Sendung mit dem Millionenpublikum.
So ist es.
Ja.
Gehabt uns wohl.
Empfehlt uns weiter.
Und bis bald.
Tschüss. Und bis bald. Tschüss. Tschüss.